Ja, hallo zusammen zu dem einer der letzten Talks des Tages. Bevor wir viel Zeit verlieren, lass uns direkt einsteigen. Es geht so ein bisschen um die Erfahrung, die wir so gesammelt haben beim Betrieb einer Cloud-Plattform und wie wir dabei Infrastructure as Code benutzen konnten. Ja, kurz zu mir, mein Name Oliver Kortz, habe an der Universität Paderborn Informatik studiert, bin jetzt seit fast 6 Jahren bei der Gonikus, jetzt als Senior Technical Consultant. Und so meine Schwerpunkte sind halt genau diese Themen: Cloud-Infrastrukturen, Kubernetes, Cloud-Native, Infrastructure as Code. Und ja, da möchte ich halt aus einem der Projekte, die ich da begleite, so ein bisschen was erzählen. Unsere Firma Gonikus kommt aus Arnsberg, gibt es auch schon seit 2001. Wir sind ganz unabhängig, sind ein Voll-Service-Dienstleister für Open Source und Linux. Beratung, Betrieb, Entwicklung, wir machen eigentlich so alles, was so mit Open Source und auch Linux irgendwie zu tun hat. Genau, worum geht es heute dann? Wir schauen uns an, wie sich so unser Ansatz für Infrastructure as Code an der entsprechenden Plattform halt so entwickelt hat. Von 2014 die ersten Anfänge, dann wie wir Terraform angefangen haben zu benutzen und wie wir mittlerweile aus den gröbsten Schmerzen herausgekommen sind. Und wie wir aktuell Infrastruktur dann auch managen. Genau, ein bisschen als Kontext. Die Plattform ist die sogenannte MyBuildings-Plattform, ist in Kooperation mit ABB, Busch Jäger, hat man vielleicht schon mal gehört. Ist eine Smart-Home-Plattform für nicht nur Hauseigentümer, die haben dann das typische Customer-Portal, aber auch für Installateure, die dann die entsprechenden Systeme bei den Kunden einbauen. Da gibt es ein Pro-Service-Portal, wo die Kunden dann quasi Installateuren auch erlauben, auf ihre Plattform drauf zuzugreifen, um die auch aus der Ferne warten zu können. Und zusätzlich gibt es noch ein Developer-Portal für Entwickler, um eigene Integrationen für die Plattform beispielsweise zu bauen. Zu der Plattform gehören diverse Services, die Fernzugriffe ermöglichen, beispielsweise das ABB Free at Home für die Smart House Steuerung, aber auch Welcome für Zweidraht-Türkommunikation oder Türkommunikation auf Basis des IP-Protokolls, KNX, Türschloss, Access Control. Also das ist schon eine mittlerweile recht große Plattform mit vielen, vielen Services geworden. Natürlich gibt es auch eine entsprechende Drittanbieter-Integration da rein. Also alles, was man sich so vorstellen kann zu Home-Automatisierung, Alexa, Google, Siri, Philips Hue, Advanced, Sonos. Alles, was man so kennt, ist eigentlich damit auch irgendwie integrierbar. Genau, so viel aber erstmal grob umrissen. Es geht um so eine Cloud-Plattform und wir wollen die irgendwie managen. Und am Anfang, da hatten wir nicht wirklich Infrastructure as Code, sondern eher so ein ClickOps-Ansatz. Wer von euch kennt ClickOps so als Wort? Bei wem ist ClickOps der Alltag? Gefällt euch das? Ich sehe schon eher nicht so. Genau, denn was ist ClickOps? Es ist die manuelle Konfiguration von Infrastruktur. Dann über Web-UIs, so ein Portal oder so, oder CLI-Tooling. Aber jede einzelne Änderung muss durchgeklickt werden. Oder wenn ich einen Server habe, ich möchte einen Server, den bestelle ich bei irgendwem, irgendwo geht ein Ticket auf, irgendwer macht manuell irgendwas und dann habe ich irgendwann einen Server nach 2 Wochen oder 3 Wochen. Warum das problematisch ist, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, ist nicht reproduzierbar. Wenn man irgendwas falsch anklickt, kommt es zu Fehlern. Man hat überhaupt gar keine Versionierbarkeit. Man ist wirklich darauf angewiesen, dass irgendwer das Richtige immer wieder klickt. Und das wirkt sich entsprechend auch auf die Kosten auf. Genau, das ist irgendwie nicht so schön. Und da haben wir auch irgendwie angefangen, so als erstes Infrastructure-as-Code-Tool mal Ansible zu benutzen für Serverkonfigurationen. Ja, die Playbooks beschreiben dann den gewünschten Zielzustand. Ich glaube, viele von euch haben auch schon mal mit Ansible irgendwie mal Berührungspunkte gehabt. Schön ist, Ansible ist idempotent, das heißt, man kann einfach mehrfach das gleiche Playbook ausführen, man kommt immer zum gleichen Ergebnis. Und das war so unser erster Schritt weg von diesem ClickOps-Ansatz, weil die Konfiguration liegt dann auch wirklich als Code in einem Git-Repository. Damit sind die Änderungen nachvollziehbar und auch wiederholbar. Aber wir hatten das jetzt nur für Serverkonfigurationen. Die Cloud-Ressourcen, die wir brauchen, die blieben davon erstmal außen vor. Aber dann, nach einer Weile, ja, dachten wir uns, Infrastructure as Code ist das Ding. Und was ist eigentlich Infrastructure as Code? Und da gibt es eine Definition, die fand ich eigentlich ganz nett, von einer Webseite von Red Hat. Infrastructure as Code is the managing and provisioning of infrastructure through code instead of manual processes. Und es hat entsprechend Vorteile. Wir können es reproduzieren. Also Umgebungen lassen sich wirklich identisch aufbauen. Wir können alles als Code in einem Git-Repository ablegen. Es ist dadurch versionierbar. Wir können Pipelines benutzen, um entsprechend automatisiert Infrastruktur provisionieren zu können. Und dadurch haben wir halt auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit und auch Auditierbarkeit, weil wir genau wissen können und nachvollziehen können, wer hat die Änderung gemacht. Und wenn wir in einem Git arbeiten, können wir halt auch mit einem Team daran arbeiten. Ja, kleine Gegenüberstellung von ClickOps zu Infrastructure as Code. Änderungsmethode, ClickOps, man muss manuell klicken, zu ich habe es deklarativ als Code hinterlegt. Auditierbarkeit, wenn irgendjemand was geklickt hat, haben wir vielleicht Dokumentation in irgendeinem alten Ticket, wo keiner mehr reinschaut. Auf der anderen Seite haben wir die vollständige Git-History, die wir durchforsten können. Reviewbarkeit, wir haben Pull-Requests auf der Infrastructure-as-Code-Seite. Ja, Wiederholbarkeit, einmal durch Pipelines, bei ClickOps. Naja, ist es inkonsistent, ist es fehlerbehaftet, Menschen machen unterschiedliche Sachen. Drift Detection, falls sich irgendwo was ändert in der Konfiguration, ist es bei ClickOps alles händisch, ist es schwer darauf zu reagieren. Und naja, bei Infrastructure as Code haben wir es automatisiert und können proaktiv auch Drift wieder korrigieren. Der letzte Punkt, Security and Policy. Da können wir halt auch in CI/CD Policies anwenden und entsprechend Security-Konfiguration oder auch Policies, mit Hilfe von Policies, Provisionsarten und Konfigurationsparameter halt auch entsprechend einer gewissen Governance unterwerfen. Unser Fazit deswegen, alles muss als Code definiert sein. Komplette Infrastruktur. Genau, ab 2018, das ist jetzt das böse Wort mit Microsoft, gab es in der Plattform die Umstellung von ProfitBricks auf Microsoft Azure und damit dann direkt der erste Ansatz, Terraform als Infrastructure as Code Tool zu benutzen, quasi auf einer grünen Wiese. Und genau, unser Ziel war halt einfach, Infrastruktur komplett als Code beschreiben zu können. Wie funktioniert Terraform? Jemand schon mal Terraform benutzt? Oh, schon viele Leute. Dann kann ich mich da entsprechend kurz halten. Es ist im Großen und Ganzen immer so ein Dreischritt. Ich initialisiere meine Umgebung, lade die entsprechenden Provider damit runter, initialisiere mein Backend, mache einen Terraform-Plan, der berechnet, welche Änderungen in meiner Infrastruktur jetzt passieren würden. Und mit einem Apply werden dann diese Änderungen entsprechend angewendet. Es ist deklarativ, wir beschreiben den Zielzustand und Terraform ermittelt entsprechend das Delta und löst es dann auf. Fragen würde ich auf das Ende verweisen. Genau, so viel wie Terraform erstmal funktioniert. Der erste Aufbau, wir haben mehrere Umgebungen gehabt, DevStage Prod, dazu eine Management-Umgebung für geteilte Ressourcen, Server für CI/CD und einen DNS-Stack. Die Konfigurationen, insbesondere bei DevStage Prod, sind alle sehr, sehr, sehr ähnlich, unterscheiden sich aber teilweise. In Dev braucht man weniger Ressourcen als in der Prod. Und dann haben wir einen Terraform-Stack pro Umgebung gehabt. Das war einfach, das war direkt, konnten wir direkt loslegen. Aber wir haben dann relativ nach einer Weile gemerkt, das war so ein kleiner Grundstein für spätere Probleme, die wir dann hatten. So, die erste Herausforderung, ja, die Umgebungen wachsen. Automatisierung war zu dem Zeitpunkt noch eher kaum vorhanden. Wir hatten nur so ein, zwei Personen, die halt Änderungen wirklich vorgenommen haben. Aber auch da braucht man eine Abstimmung. Es gibt in Terraform einen State, der muss gelockt werden, wenn es Änderungen gibt. Und naja, man muss sich entsprechend dann abstimmen. Das Team konnte also nur relativ klein sein. Und auch ein Problem, was wir hatten, Stacks. Wir waren da nicht ganz sauber bei der Umsetzung. Einige Änderungen konnten nur teilweise angegangen werden. Wir konnten keine Stacks zu dem Zeitpunkt in einem Lauf deployen. Das war auch irgendwie nicht so schön. Aber wir wachsen ja mit unseren Aufgaben. Viele Fehlerquellen zu dem Zeitpunkt waren halt so Copy-and-Paste-Sachen. Wir haben mehrere Stacks gehabt, die ziemlich identisch waren. Wenn wir eine Änderung in Dev hatten, haben wir es dort gemacht. Wenn wir es in Stage haben wollten, haben wir die Änderung genommen, kopiert, in einen anderen Stack eingefügt. Dann das Gleiche in Prod. Naja, und Copy-Paste-Fehler passieren. Man hat eine Zahl nicht angepasst, schon hat man irgendwo ein Problem gehabt. Passiert halt. Kann sich keiner von freisprechen. Das Problem ist, wenn die Stacks immer größer werden, hat man lange Laufzeiten, wenn man die durchdeployen möchte. Denn bei jedem Plan, den man macht, es gibt diesen Terraform-Stack, werden alle Cloud-Ressourcen einmal synchronisiert aus der Cloud und der State wird geupdatet, damit Terraform auch herausfinden kann, welche Änderungen es denn jetzt wirklich gibt. Das kann bei hunderten Ressourcen schon mal mehrere Minuten pro Lauf dauern. Und wenn das einzelne Apply dann nochmal irgendwie 5 bis 10 Minuten dauert, dann ist halt ganz schnell schon mal ein Arbeitstag weg. Ein zweites Problem ist der Blast-Radius. Wenn man irgendwo ein Problem bei einer Terraform-Konfiguration hat, dann blockiert der alle weiteren Applies erstmal in dem Stack. Also ich möchte eine Änderung machen, ich sehe, oh, da ist jetzt ein Problem, das kann ich jetzt nicht applyen, weil die Cloud-Konfiguration irgendwie kaputt ist an dem Punkt. Ein anderer Mensch möchte eine Konfigurationsänderung machen, man muss aber darauf warten, dass der erste Fehler behoben ist. Ist halt, wenn man einen Hotfix für Prod hat, schon mal ein Problem. Ja, und dann Drift. Drift ist so der stille Feind, den man bei Infrastructure as Code eigentlich immer irgendwie hat. Wenn man Abweichungen zwischen dem Terraform-State hat und dem aktuellen, dem richtigen tatsächlichen Zustand, was passieren kann, wenn jemand manuell wieder irgendwo eine Änderung macht, die er nicht machen sollte, weil das sollte ja alles als Code passieren, dann wird Terraform das merken und möchte die Änderung wieder zurückdrehen. So, jetzt kann das aber, diese manuelle Änderung, kann jetzt eine wichtige Änderung in Produktion gewesen sein. Die möchte ich eigentlich nicht zurückdrehen, sondern ich möchte die eigentlich erst in Code wieder einfügen. Aber wenn eine andere Person nochmal einen Change hat, dann muss der halt warten, bis das einmal aufgeräumt worden ist. Weil sonst wird der wichtige Prod-Change, der manuell gemacht wurde, wieder zurückgedreht. Ja, und das sorgt halt für viele, viele, viele Probleme. Und diese Probleme sind später auch noch eigentlich ein zentraler Punkt, wo man intervenieren muss. Genau, um das irgendwie zu lösen und das Arbeiten mit Terraform ein bisschen besser zu machen, gibt es Tacos. Ich meine, Tacos mag jeder, ist lecker. Aber Taco steht hier in dem Fall für Terraform Automation and Collaboration Software, die halt besser diese Tools und diesen Plan-Apply-Zyklus in PR-Workflows besser abdecken. Da gibt es mehrere Vertreter, beispielsweise Atlantis als Open-Source- und Self-Hosted-Lösung, ist auch ein CNCF-Projekt. Oder halt andere SaaS-Dienste wie Spacelift, F-Zero, wie sie nicht alle heißen. Die integrieren sich entsprechend in Version-Control-Systeme wie GitHub, GitLab. In unserem Fall ist dann Azure DevOps gewesen. Und so ein Plan-Output ist dann direkt als PR-Kommentar da. Man kann das dann reviewen und dann entsprechend weiter schubsen. Für unseren Workflow sind aber diese Tools zu dem Zeitpunkt alle nicht so gut gewesen. Und deswegen haben wir unsere eigenen Pipelines entwickelt, um diesen Workflow abzubilden. Ein wichtiges Paradigma, wofür man sich entscheiden muss, ist, wann mache ich den Apply? Mache ich den Apply und merge dann meinen Change? Oder merge ich erst und mache dann den Change? Also Apply, then merge, Änderung. Die passieren halt vor dem Merge in den Main Branch. Damit spiegelt der Main Branch eigentlich immer den Cloud State wieder. Ist halt ein bisschen riskant. Reviews von Änderungen könnten dann halt nicht in dem Apply enthalten sein. Oder bei mehreren PRs ist es halt auch schwierig, weil immer ein PR abgearbeitet werden muss. Apply muss durch sein, bevor ich überhaupt mergen kann. So, und dann gibt es halt einen Merge-Konflikt zu anderen Branches. Das ist auch irgendwie nicht so schön. Der andere Ansatz, Apply after Merge. Da können wir den PR wirklich benutzen als spekulativen Plan. Was würde passieren? Und wenn wir dann gemerged haben, dann würden wir erst loslegen und die Changes applyen. Und das ist der Ansatz, den wir ausgewählt haben. Atlantis als Open-Source-Tool ist eher so Apply, then Merge. Deswegen haben wir es nicht ausgewählt. Ja, die Lösung bei uns war dann eine CI-Pipeline, um diese PR-Workflows abzubilden. Änderungen passieren konsequent über Pull-Requests. Wir arbeiten nicht auf dem Main-Branch. Das haben wir absolut untersagt. Meistens. Ausnahmen gibt es leider immer. Ja, und der Review-Prozess ist halt dafür alle Infrastrukturänderungen. Und in der CI-Pipeline, da validieren wir und planen diese Änderungen komplett automatisch. Jeder PR bekommt automatisch einen Terraform-Plan-Run, eine automatische Code-Analyse. Und so hoffen wir uns auch, dass Fehler einfach frühzeitig sichtbar werden, bevor wir überhaupt versuchen zu applyen. Ja, das sieht dann bei uns in den Pipelines ungefähr so aus. Das ist jetzt schon unser aktueller Ansatz. Wir haben mehrere Schritte in einem Plan. Das wird in einem PR passieren. Wir fangen erstmal an, so einen Pre-Commit-Check zu machen. Pre-Commit läuft eigentlich vor dem Commit ab. Pre-Commit. Aber wir machen es trotzdem nochmal in der Pipeline. Warum? Kommt gleich. Dann gibt es einen Prepare-Step, der macht einfach so Variablen aufsetzen, nichts Wildes. Dann listen wir einmal alle Stacks auf, damit wir wissen, in welchen Stacks wir gerade arbeiten. Und dann machen wir direkt wirklich ein paar Tests. Conf-Test ist ein Status-Code-Analyse-Tool, um Policies zu checken. Policies in dem Fall in Rego geschrieben, ist ein Tool, was vom Open Policy Agent kommt. Und das passiert an, wenn man jetzt einmal zählt, Pre-Init, Pre-Plan und Plan. Also Conf das Plan. Und da validieren wir an einfach verschiedene Sachen. Im Pre-Init, da checken wir auch einfach, benutzen wir nur Provider, die wir benutzen dürfen. Weil wenn da jemand weitere Provider einfach hinzufügt, kann das zu vielen Problemen führen. Vorm Plan machen wir auch nochmal einen Check, um zu prüfen, werden auch keine externen Ressourcen benutzt. Weil das kann auch wieder zu Problemen und Sicherheitsproblemen führen. Weil an der Stelle könnte man irgendwelche Sachen injecten, wenn man das erlauben würde. Verbieten wir das halt. Ja, dann wird der Plan gemacht und auf dem Plan selber machen wir auch nochmal einen Check, um zu gucken, wie sehen die Änderungen aus. Passt das zu unserem selber definierten Blastradius? Sind da nicht zu viele Changes drin? Weil man möchte es ja noch irgendwie reviewen können. Und am Abschluss, Plan Summary, wird der Plan nochmal zusammengefasst und im PR als Kommentar hinterlegt, damit man das an der Stelle nochmal reviewen kann. Wenn es dann alles passt, können wir mergen. Und dann läuft die Pipeline quasi nochmal ab, diesmal auf dem Main Branch. Und es sieht im Grunde sehr, sehr ähnlich aus, nur dass am Ende dieser Deploy-Stacks-Fall kommt, wo wir dann wirklich auch applyen. Fragen später. Am besten am Schluss. Okay, dann ganz kurz. Technisch wird das durch eine Rego-Policy umgesetzt. Also Rego ist eine Sprache, ist eine logische Programmiersprache, um Policies zu definieren, die Conf-Test benutzen kann, um gegen den Plan gewisse Checks auszuführen. Also das alles quasi, Magie auf Ebene von Conf-Test. Das ist eine logische Programmiersprache. Genau, wie schon gesagt, Pre-Commit ist eigentlich ein Tool, um vor Commits gewisse Checks auszuführen. Wir haben halt das Problem, bei sehr großen Stacks laufen die Pipelines sehr lange und wir möchten möglichst viele Fehler so früh wie möglich abfangen. Da haben wir zum einen halt die Pre-Commit-Hooks, die laufen lokal vor dem Commit und da haben wir beispielsweise Tests drin wie so ein Terraform Validate, um überhaupt zu überprüfen, haben wir eine valide Terraform-Konfiguration. Oder auch, ob die Formatierung davon korrekt ist. Und wir haben noch ein paar andere Checks, aber die lasse ich erstmal weg. Die sind erstmal gar nicht so wichtig. Wie gesagt, die gleichen Checks machen wir nochmal in der CI-Pipeline. Einfach, um zu verhindern, dass die lokal übergangen werden. Weil was lokal passiert bei den Entwicklern, die möchten nicht warten, die möchten die Checks nicht machen. Wir zwingen die trotzdem. Genau. Jetzt nochmal ein bisschen kurz zu den Policy-Checks. Die Pipeline prüft halt zusätzlich Compliance-Regeln. Im Grunde das, was ich gerade schon gesagt habe, external Data verbieten, nur erlaubte Provider, haben unsere Ressourcen die passenden Naming-Conventions, sind die Tags, die wir alle haben wollen für die Cloud-Plattform, sind die richtigen Tags dran und unsere Blast-Radius-Berechnung, werden Ressourcen gelöscht, dann bekommen die einen hohen Score. Wenn Secrets oder Credentials dabei sind vom Typ der Ressource, bekommen die auch einen hohen Score. Und wenn Netzwerksachen angefasst werden, dann wollen wir auch erstmal eine Warnung ausgeben. Wie gesagt, die Umsetzung, Open Policy Agent, /Conftest an der Stelle. Ja, ein weiteres Problem ist, Copy-Paste führt zu Problemen. Dafür gibt es dann entsprechend Terraform-Module. Das sind einfach wiederverwendbare Manifeste, die an sich einmal gekapselt sind mit Input-Variablen und definierten Outputs. Und das Schöne ist an der Stelle, die sind halt auch versionierbar, weil sie liegen halt auch im Git. Und pro Umgebung können wir entsprechend dann Versionen pinnen. In Prod wird immer die gleiche Version eines Moduls ausgerollt, in Stage auch. In Dev wollen wir einfach immer die aktuellsten Änderungen von einem Modul haben. Genau, erste Lösung. Ja, das war so unsere erste Lösung für das Copy-Paste-Problem. Und es legt auch einen ganz, ganz wichtigen Grundstein für später, um Infrastruktur besser skalieren zu können. Ja, die Versionierung, ja, da haben wir uns für ein Mono-Repo entschieden. Alles an einem Ort haben, das macht einfach das Verwenden von lokalen Pfaden, von den Modulen einfach ein bisschen einfacher. Man kann das auch als Multi-Repo umsetzen, grundsätzlich. So haben wir das gelöst. Die Versionierung war dann erstmal über Git-Tags. Hat funktioniert. Problem, wenn man jetzt wirklich viele Module hat und viele Modulversionen erzeugt, dann braucht halt so ein Checkout davon irgendwann auch wirklich viel Zeit. Ja, was haben wir dann gemacht? Quasi ein Jahr später schon, als wir das gemerkt haben, das mit den Modulen, das wird alles irgendwie schwieriger. Wir haben eine eigene interne Module-Registry für Terraform-Module gebaut. Selbst in der Cloud-Plattform drin, relativ simpel umgesetzt mit einer Cloud-Function und ein bisschen Storage dahinter für die Datenerhaltung. Ist kompatibel mit dem Terraform-Protokoll und hat sich herausgestellt, ist deutlich schneller als das Verwenden von Git-Tags an der Stelle. Hat aber auch gewisse Nachteile. Wir mussten selber da ein bisschen was entwickeln. War jetzt nicht super komplex, aber es erzeugt halt trotzdem irgendwo Wartungsaufwand. Man muss sich drum kümmern, man kann es nicht einfach liegen lassen. Wir müssen Security-Patches einspielen, etc., etc. Und man braucht halt weitere Infrastruktur, die wieder Geld kostet. Aber ist erstmal für den Workflow für uns besser gewesen. Ja, Status quo, wo sind wir angekommen? Das Positive, die Stacks laufen erstmal alle stabil. Die Prozesse haben wir etabliert. Das Problem jetzt, es kommen immer neue Services von der Cloud-Plattform dazu. Wir brauchen immer mehr Infrastruktur. Die Stacks wachsen stetig immer mehr. Die Laufzeiten steigen an. Wir müssen teilweise 10 Minuten bis eine Viertelstunde warten, um einen Change durchzubringen. Es bremst halt aus. Blast-Radius bleibt, wie gesagt, hoch. Wenn irgendwo in einem Stack ein Problem ist, muss der erstmal behoben werden. Das ist ein riesengroßes Problem. Ist eine bremsende Wirkung auf alles. Die Lösung, die man verfolgen muss, ist, die Stacks kleiner zu machen. Und dafür muss man sie irgendwie zerschneiden. Also am besten ein Stack, nicht pro Umgebung, sondern pro einzelnen Service am besten. Dann haben wir kleinere Blastradien und schnellere Laufzeiten, weil wir nur noch weniger Infrastruktur in einem Run bearbeiten muss. Was dabei die Herausforderung? Die Stacks haben dann Abhängigkeiten untereinander, die wir auch wieder auflösen müssen. Der Stack für App 1 braucht vielleicht Infos aus dem Kubernetes-Stack. Der braucht Infos aus dem Core-Stack für Networking, Datenbanken oder sowas. Zusätzlich braucht vielleicht App-Stack 1 Infos von dem API-Management oder aus dem Network-Stack. Und die Outputs von dem Stack sind dann die Inputs von dem anderen. Und das auf irgendwie entsprechend zu orchestrieren, damit das wirklich dann in der Reihenfolge passt, das ist halt wirklich keine triviale Aufgabe. Und damit das überhaupt funktionieren kann, brauchen wir einen wirklich hohen Grad an Modularisierung. Wir brauchen wirklich viele Module für einen Service, wir brauchen teilweise für Komponenten Module. Ein Server besteht nicht nur aus einem Server, da muss auch irgendwo ein Subnet irgendwo in der Nähe sein. Wir brauchen Load Balancer, wenn wir mehrere Server haben. Und so kann man mit einem Modul quasi diese Komponenten selber designen, die man dann auch wieder benutzen kann. Also wir brauchen irgendwie ein Werkzeug, um Stacks zu orchestrieren. Auch da haben wir uns umgeguckt, was gibt es da so? Da gibt es ein paar Kandidaten, die immer wieder genannt werden. TerraGrunt. Jemand schon mal was von TerraGrunt gehört? Ja, ist schon weniger als bei Terraform. Ist ziemlich mächtig, was das Tool kann, mit Code-Generierung und Stack-Management und Orchestration. Aber was es halt tut, ist, es erzeugt halt Terraform-Code teilweise zur Laufzeit. Das ist für uns ein Problem gewesen, weil es wird dafür sorgen, wir müssten irgendwie eine große Migration machen mit allen Stacks, die wir irgendwie haben, und das ist ein ziemlich großer Aufwand. Zusätzlich zum Tagesgeschäft, ich meine, wir haben noch überhaupt nicht vom Tagesgeschäft geredet. Es ist nur, wie wir damit umgehen. Das ist halt hoher Aufwand, der zusätzlich on top kommt. Und deswegen haben wir auch dann geguckt, gibt es noch was anderes? Und da gibt es dann beispielsweise das Tool TerraMate. Das ist relativ neu, das Tool, und ist wirklich ein reines Orchestrierungstool. Und das Schöne ist, bestehende Stacks können relativ ohne großen Aufwand da eingebunden werden. Und was es tut, ist, es generiert auch validen Terraform-Code, aber nicht zur Laufzeit, sondern vor der Laufzeit. Das heißt, Terraform-Code, den wir einfach einchecken können zusätzlich. Und falls wir dann irgendwann TerraMate nicht mehr benutzen wollen, können wir das rauswerfen, aber wir haben trotzdem noch eine funktionierende Terraform-Basis. Und das war so der Grund, wo wir gesagt haben, das wollen wir ausprobieren. Weil wir brauchen halt auch entsprechend keinen Rewrite mehr an der Stelle. Ja, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben gesehen, es ist kein Big Bang-Risiko. Bestehende Stacks werden sukzessive geonboardet. Und das neue und das alte System, Pipelines mit Terraform und Pipelines mit TerraMate, laufen erstmal parallel, bis wir einen gewissen Reifegrad haben. Also die neue Pipeline funktioniert, läuft direkt mit, aber erstmal ohne Apply. Das heißt, wir können sehen, was würde die neue Pipeline machen, wo die andere noch mitläuft. Und an irgendeinem Punkt können wir dann sehen, da können wir dann umswitchen. Genau, Ziel, wie gesagt, kleinere Stacks, bessere Orchestrierung und dass wirklich mehr Teams parallel arbeiten können. Wie funktioniert jetzt diese Einbindung? Kleines Beispiel, wie das bei TerraMate funktioniert. Bei TerraMate gibt es dann einfach eine weitere HCL-Datei, nennt sich dann stack.tm.hcl. Die kann man per CLI-Tool anlegen oder dieses Stack kann man entweder dann für einen neuen Stack so anlegen oder mit dem --all-terraform kann man auch bestehende Stacks direkt da rein importieren. Dann werden so ein paar Sachen schon mal vorausgefüllt. Und was man halt sieht, ist, es ist im Grunde nur eine strukturierte Fassung, einmal diesen Stack zu beschreiben. Der hat einen Namen, der hat eine Beschreibung, der hat eine zufällige ID, mit dem man den identifizieren kann. Und man kann auch entsprechend Tags anlegen für einen Stack. Das ist dann wichtig für die Orchestrierung, weil wir könnten dann beispielsweise sagen, führe alle Stacks aus, die in Produktion wichtig sind. Oder die in Produktion wichtig sind und zur Plattform an sich gehören, ohne die Services. Oder wir möchten von einem Service über alle Umgebungen irgendwas starten. Das kann man damit beispielsweise abbilden. Und was halt auch an der Stelle ganz cool ist, ist, wir können globale Variablen benutzen, die auf mehrere Stacks anwendbar sind. beispielsweise in der Ordnerstruktur für Dev, können wir uns Dev-Variablen global definieren, was so bei Terraform erstmal nicht geht. Und dadurch sparen wir halt auch Wiederholungen, wir müssen nicht so viel copy-pasten und alles wird so ein bisschen effizienter. Genau, die Hierarchien werden abgebildet erstmal über die Verzeichnisstruktur. Also, wenn ich in einem Ordner quasi Environments bin, in Environments gibt es DevStageProt. In DevStageProt mache ich weitere Ordner für Plattformen und für Services beispielsweise. Und in Plattformen kann ich dann sagen, da sind meine Datenbanken drin, da ist mein VNet drin, da ist mein Load Balancer drin oder sowas. Und in dem Services-Ordner dann die einzelnen Services und in den Ordnern wieder Subservices oder so. Und dann weiß ich, wenn ich in einem Subservice was deployen möchte, dann muss ich diese Ordnerstruktur quasi lang gehen. Das ist quasi die implizite Stack-Hierarchie, die es da gibt. Man kann aber auch noch durch gewisse Schlüsselwörter die Hierarchie selber festlegen. Ja, die Orchestrierung dann funktioniert halt über das Tool JaraMate. Da kann man dann ja, entsprechend mit JaraMate sagen, JaraMate run und dann halt irgendeinen Befehl. In diesem Fall Terraform Plan. Man kann das halt einordnen, man kann dann sagen, wenn ich nur Core aus Prot deployen möchte, kann ich das mit den Stacks, mit den Tags entsprechend benutzen. Und was TerraMate auch ganz gut macht, ist, das kann direkt das Git auf das Git zugreifen, also auf die History und so, und kann daraus dann auch gucken, welche Stacks wurden gerade in meiner letzten Änderung in Git überhaupt angefasst. Also es hat wirklich selber eine Change Detection drin und ich kann im Grunde sagen, TerraMate run minus minus change und der packt nur die Stacks an, wo ich wirklich jetzt auch gerade eine Änderung gemacht habe, eine Code-Änderung. Und was man da halt machen kann, ist halt nicht nur Terraform plan oder Terraform init, da können auch komplexe Skripte drinstecken. Und was auch noch super ist, das Ganze funktioniert auch noch parallel. Ich kann mehrere Stacks gleichzeitig bespaßen. Genau, das war unser einer Punkt, der total wichtig war, die Stack-Orchestrierung. Der nächste Punkt, den wir hatten, war OpenTofu. Irgendwann hat sich HashiCorp gedacht, wir stellen Terraform um auf eine Business-Source-License. Kann man so machen. Daraus ist halt der Fork von Terraform entstanden, OpenTofu. Gedacht als Drop-in-Replacement, mittlerweile schon ein paar Versionen da. Es hat sich vom Feature-Stand ein bisschen divergiert. Und wir sind auch erstmal bei Terraform geblieben. Aber mal beobachtet, was macht denn OpenTofu so? Weil Migration zum anderen Tool ist immer mit Aufwand irgendwie verbunden. Haben wir erstmal gescheut. Aber dann gab es so ein paar nette Features ab Version 1.10. Und zwar, dass Module als OCI-Artefakte gepackt werden können und einfach in der OCI-Registry abgelegt werden. Das löst das eine Problem, was wir hatten mit unserer selbstgebastelten Registry-Lösung, weil wir haben schon eine Container-Registry gehabt, die OCI-compliant ist. Da können wir auch unsere Terraform-Module reinlegen. Wunderbar, Problem gelöst. Weiteres cooles Feature war, dass es jetzt einen Shared-Provider-Cache gibt. Jeder Terraform-Stack muss ein Init durchlaufen. Ganz am Anfang, erster Schritt, Terraform init, in diesem Fall Tofu init. Lädt die ganzen Provider runter. Wenn ich jetzt 10 Stacks habe, dann muss ich 10-mal diese Provider runterladen. Bei Tofu in der Version gibt es halt das Feature, ich kann Shared Cache benutzen. Ich muss die Sachen nur einmal runterladen. Und das hat dann eine Beschleunigung von doch schon so 20-30%, nur allein fürs Init ausgemacht. Es ging auf einmal rasend schnell. Ja, ein weiteres Feature, was halt OpenTofu kann, ist State Encryption. Haben wir noch nicht umgesetzt, ist aktuell bei uns in Planung. Terraform kann das nicht. Ich glaube, in Terraform Cloud gibt es das irgendwie, aber wir möchten das bei uns haben. Wir möchten das on-premise benutzen. Genau, und damit haben wir quasi die letzten Probleme, die wir am Anfang auch haben, dann auch irgendwie gelöst. Genau, hier nochmal zusammengefasst, bisherige Lösung, Wartungsaufwand abgehakt. Schnellere Init-Läufe, gerade schon gesagt. Ja, Provider-Cache, ich bin meinen Folien ein bisschen voraus. Aber ich glaube, das macht nichts. Aber ja, genau, diese Sachen haben wir alle umgesetzt. Und jetzt bleibt noch die Frage übrig, hat es denn wirklich was gebracht? Das ist jetzt alles Migration hier, Migration dort. Wir haben ganz viel gemacht und getan. Hat es was gebracht? Ja, und wenn man dann sieht, das jetzt ist unser Graph, wie viele Terraform-Commits haben wir gemacht? Und wenn wir jetzt schauen, die erste Terraform-Pipeline, die wir gemacht haben, 2020, quasi an der Stelle, ab da hat es erstmal angefangen, wirklich mit der Produktivität loszulegen. Dann die 2001, die Module Registry. Hier ist es dann ein bisschen abgeflacht, aber wir konnten wirklich konstant weiterarbeiten. Dann gab es halt diese bisschen lange Pause. Letztes Jahr dann mit TerraMate und OpenTofu. Da sind wir genau da oben an dem Punkt, wo es nochmal einen Knick gab nach oben, wo wir nochmal produktiver arbeiten konnten. Und wo wir jetzt aktuell stehen, ist, wir managen 4.688 Cloud-Ressourcen und wir haben 134 einzelne Stacks. Und ein typisches Deployment dauert jetzt nur noch 1 bis 2 Minuten statt eine Viertelstunde. Und ich finde das schon ein erstaunliches Ergebnis. Und diese Sachen, die kann man, glaube ich, auch für sich selber ein bisschen übernehmen. Und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Und wenn dann jetzt noch Fragen sind, gerne raus mit allen Fragen.
So, jetzt kann es losgehen mit den Fragen.
Vielen Dank für den Vortrag. Was war so der Stein des Anstoßes? Warum habt ihr nicht Ansible benutzt als Cloud-Anlege-Software? Also Ansible hat ja auch Module jetzt, um, keine Ahnung, in Azure irgendwelche Cloud-Ressourcen anzulegen. Warum Terraform?
Das ist ganz lustig. Zu dem Zeitpunkt, da war ich gerade noch nicht in dem Projekt drin. Und der Stein des Anstoßes für Terraform war, dass es gewisse Kollegen gab, die gesagt haben, das sieht cool aus. Ganz, ganz pragmatisch.
Und wie managt ihr den State? Also ich habe irgendwie so ein bisschen immer das Henne-Ei-Problem von Terraform in den State zu managen, weil irgendwie will man den State ja irgendwo zentral ablegen, irgendwie in S3 oder als Kubernetes, SQL, whatever. Aber irgendwie legt ja Terraform erst eigentlich mal das S3, das Kubernetes, whatever an. Wie habt ihr das gelöst?
Genau, da haben wir das Henne-Ei-Problem quasi gelöst, indem wir einen kleinen weiteren Stack haben, der einfach Bootstrap heißt, der initial einen Azure Storage Account anlegt, was halt Object Storage ist, dort dann und in dem werden dann die States entsprechend verwaltet.
So, nächste. Habt ihr versucht, mal Terra-Tests zu verwenden oder in irgendeiner Form Tests überhaupt einzuführen für Terraform, für eure? Ja, für
eure haben wir angedacht, sind wir bisher aber noch nicht zugekommen, das wirklich umzusetzen.
Hattet ihr Skalierungsprobleme erfahren? Ist das eher durch eine explodierende Komplexität oder durch einfach eine explodierende Anzahl der gemanagten Ressourcen entstanden?
Ist hauptsächlich durch die Anzahl der Ressourcen entstanden. Okay.
Jetzt müsst ihr nur noch von Azure weg, dann passt das ja, oder? Also.
Das liegt leider nicht immer in unserer Verantwortung.
Meine Frage wäre, das zieht einen Haufen Aufwand auf, das Ganze aufzubauen. Hat sich das dann am Ende vom Workflow her wirklich auch relativiert, dass man sagt, wir sind zwar schneller, aber war es der Aufwand auch wirklich wert?
Also für uns als Team, die Plattform mitbetreiben, ist es auf jeden Fall es wert gewesen, weil umso schneller man an der Stelle arbeiten kann, macht es halt Kapazitäten frei an anderen Stellen.
Du hast gesprochen von Terraform-Skripten, TerraMate-Skripten. Ist das eine eigene Sprache oder könnt ihr das selber wählen, wie das geschrieben ist?
Genau, also Terraform wird geschrieben in der HashiCorp Configuration Language. Und was wir halt an Orchestrierung drumherum gebaut haben, sind hauptsächlich eine Reihe von Bash-Skripten, die wir dann aber nochmal orchestrieren mit dem Command Runner Just.
Ja, okay. Da war noch eine Frage.
Du hast erwähnt, dass ihr für eure eigenen Module ein Registry-Repository gebaut habt. Verstehe ich den Unterschied gerade nicht, wenn ich in dem Modul in den Git reinchecke und dann Tag-versioniere? Was ist der Vorteil? Das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen.
Das habe ich jetzt akustisch nicht ganz so gut verstanden.
Genau. Ihr habt da gesagt, dass ihr ein eigenes Modul-Registry gebaut habt. Und ich konnte jetzt nicht so richtig den Vorteil und Mehrwert sehen, wenn ich einfach nur in einen Git-Repo einchecke und Tag-versioniere. Das könntest du mir ein bisschen erleuchten, wo der Vorteil da ist?
Genau, also der Vorteil an sich, also vorher haben wir die Module einfach in Git versioniert, und also per Git Tags entsprechend, und Terraform hatte halt die Möglichkeit, direkt auch Tags auszuchecken. Wir haben mit der Zeit sehr, sehr, sehr viele Module in sehr, sehr vielen Versionen, und die ganzen Tags erstmal einmal auschecken, da haben wir gesehen, das hat dann doch relativ viel Zeit gebraucht. Und dann haben wir einfach mal gebastelt und gesehen, damit kommt man es schneller lösen.
Okay, dann vielen Dank, Oliver.
Da hinten ist
noch. Da ganz hinten noch. Ich rufe sie die kurz rein.
kannst du mal kurz sagen, was ja noch da was gar nicht fest ist, sondern ein Pipeline zu machen? Ich mich jetzt nicht, ob das ein Auskonzept wie Terraform Reddit oder was dann im Endeffekt ist, selber, oder? Habt ihr
Genau, also wir haben mehrere Sachen, die wir verwenden. Halt zum einen Conftest mit den Rego-Policies, Terraform Validate natürlich. Wir benutzen, ein Tool ist mir gerade entfallen, aber es macht auch statische Code-Analyse explizit dann für die Azure-Ressourcen. Das kannst du ein bisschen lauter? Ich kann das sicherlich ausfindig machen, ja.
Danke. So, jetzt sind wir aber fertig, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann nochmal einen kräftigen Applaus und...